Inforadio Podcast.
Und heute begrüße ich Sie zu einem kulinarischen Rundgang in Sachen Friedrich 300 und zu einem Generationswechsel. Denn der steht mit Beginn des kommenden Monats in der traditionsreichen Berliner Weinhandlung Vinum in der Charlottenburger Dankelmannstraße an. Vor 33 Jahren eröffnete Andreas Schichel in einer ehemaligen Fleischerei sein Weingeschäft Vinum. Anfangs hieß es noch anders, aber daran erinnert sich sowieso kaum einer noch. Mit dem Vinum kamen noch andere Weine an die Spree, denn Schichel war und ist ein großer Frankreich-Fan. Vor allem Südfrankreich hat es ihm angetan. Und dort will er jetzt auch mehr Zeit verbringen, in seinem kleinen Häuschen, das er seit den 80er Jahren besitzt. Im Februar übernimmt deshalb Schichels langjährige Mitarbeiterin Katharina D'Aprile von der Golz die Weinhandlung. Mit beiden habe ich mich über den Generationswechsel unterhalten und wollte zunächst von Andreas Schichel wissen, ob es denn schwerfällt, den Korkenzieher weiterzugeben.
Es ist schon gemischt. Auf der einen Seite mache ich es ganz gerne. Auf der anderen Seite hat man natürlich schon so eine Art Verlustängste. Nach so langer Zeit der Entwicklung des Aufbaus eines solchen Geschäfts, was, sagen wir mal, ja irgendwie funktioniert. Aber es gibt eben auch so ein Gefühl, dass es jetzt reicht. Ja, es passt im Moment, dass ich jemanden habe, der es weiterführen will, nicht ganz abgekoppelt von dem, wie ich es gemacht habe bisher. Das liegt eben auch daran, dass meine Nachfolgerin Katharina D'Aprile eben auch schon 8 Jahre hier arbeitet. Und jetzt wird sie sozusagen auf diesem Hintergrund ihre eigenen Wege gehen.
Sie arbeiten ja jetzt schon ein paar Jahre im Vinum mit Herrn Schichel zusammen. Das heißt dann auch, dass Sie sich mit dem Angebot, mit dem Charakter dieses Weingeschäfts identifizieren. Mit den Weinen, die es hier gibt, mit denen, die es nicht gibt. Oder gibt es da Dinge, wo Sie sagen, naja, da mache ich jetzt vielleicht doch ein bisschen was anders?
Ja, das wird es natürlich auch geben, aber es ist so, dass wir seit vielen Jahren schon, ungefähr seit 5 Jahren, die Auswahl unserer Weine, insbesondere aus Frankreich und Spanien, zusammen gemacht haben. Und insofern für mich da überhaupt kein Grund besteht, diese Weinauswahl jetzt ad hoc zu verändern. Es wird Veränderungen geben, die es aber auch bei Herrn Schichel immer gegeben hat. Weine, die aus bestimmten Gründen aus dem Sortiment gehen, andere Sachen, die man findet und so toll findet, dass man sie gerne verkaufen möchte. Andererseits gibt es zum Beispiel im Deutschland-Sortiment noch viel Möglichkeit, das auszubauen.
Ich würde dazu auch gerne noch sagen, dass man natürlich das Sortiment auch sozusagen jeweils immer als etwas Vorläufiges sehen muss. Und zwar deswegen, weil einfach Entwicklung da ist. Die Entwicklung gibt es auf der Seite der Konsumenten und es gibt die Entwicklung auf der Seite der Produktion. Ich muss tatsächlich eben auch sagen, dass wenn ich jetzt 65 bin und das mehr als 30 Jahre gemacht habe, dass in dieser Zeit sozusagen eine sehr starke Veränderung stattgefunden hat, gerade auch im Bereich der Konsumenten, was dort erwartet wird. Das ist eine Entwicklung, die ich einfach aufgrund der Tatsache, dass ich 30 Jahre quasi ein bisschen was anderes gemacht habe, nicht mehr ganz so gerne mitmachen möchte. Und insofern hoffe ich sogar, dass Katharina sozusagen dieser Veränderung Rechnung tragen wird. Sie wird es auch machen. Diese anderen Erwartungen an den Charakter von Wein, an die Art, wie Wein schmeckt, Rechnung tragen wird. Und das soll sie auch. Und jetzt soll was anderes passieren, frischer Wind wehen.
Sie sind Quereinsteiger ins Metier gewesen, Quereinsteigerin sind Sie auch.
Ja, ich bin auch Quereinsteigerin. Ich habe im Rahmen meines Studiums angefangen, in einer Weinhandlung zu arbeiten. Und das hat mir so schnell so viel Spaß gemacht, dass ich eigentlich innerhalb von 2 Jahren auch die Entscheidung getroffen hatte, dass das meine Zukunft sein wird. Also mein Germanistik- und Erziehungswissenschaftsstudium, das habe ich abgeschlossen mit dem Magister, aber damals schon in dem Wissen, dass das nicht der Bereich ist, in dem ich arbeiten werde.
Und was war und ist für Sie diese Faszination Wein?
Eine unheimliche Vielfältigkeit, die in diesem Beruf und im Wein an sich liegt. Ja, es gibt ganz viele Bereiche, die der Wein anspricht. Geschichtliches, geografisches, kulturelles im Allgemeinen. Grundsätzlich ist es auch so, dass man sehr, sehr viel Kontakt mit Menschen hat im Weinverkauf, was mir auch sehr viel Spaß macht. Ja, einfach finde, dass das ein Konglomerat an vielen verschiedenen Punkten ist, was mich fasziniert, was Spaß macht. Und der Wein schmeckt natürlich auch.
Nun arbeiten Sie ja schon einige Jahre im Vinum, das heißt die Kundschaft von Herrn Schichel kennt Sie. Aber glauben Sie, dass es Frauen schwerer haben als Männer in dem Job, dann wenn Sie hier die Chefin sind im Februar?
Ja, in manchen Bereichen schon, aber ich glaube, dass es grundsätzlich abgenommen hat. Die Bereitschaft auch von älteren Herren, ja, die das vielleicht noch am ehesten betrifft, wenn sie hier reinkommen, mit mir genauso über Wein zu sprechen wie mit Herrn Schichel, ist da und ist gewachsen. Das heißt, ich sehe dieses Problem nicht mehr so sehr.
Sie haben auch gerade den Kopf geschüttelt.
Ja, ich glaube auch, dass das keine Rolle spielen sollte. Oder es spielt nur eine Rolle gegenüber denen, die mit einer gewissen Borniertheit reinkommen, weil sie sozusagen keinen Überblick haben, weil sie nicht zuhören, weil sie nicht sehen, mit welcher Kompetenz selbstverständlich auch Frauen Wein anbieten können, Wein verkaufen können, über Wein reden können, ihn erklären können.
Vor 30 Jahren, da hat man, glaube ich, Edelzwicker getrunken, Frascati hat man auch getrunken, Lambrusco wahrscheinlich auch. Was hat sich in diesen über 30 Jahren, die Sie Weine verkaufen, verändert?
Ja, es gibt eben auch wieder sowas wie einen guten Lambrusco und es gibt, gut, der Edelzwicker ist, sagen wir mal, weg, aber Weine von der Loire, Muscadets beispielsweise, die damals auch in sehr saurer Art und Weise hier ausgeschenkt worden sind, haben im Laufe der Zeit an Qualität zugelegt, so wie das in vielen anderen Regionen genauso der Fall ist. Also es gab sozusagen Moden, denen gegenüber man immer eher eigentlich ein bisschen reserviert gewesen ist, weil man ja weiß, was eine Mode ist. Das ist etwas, was heute gilt und morgen nicht mehr. Wenn ich aber einen Wein aussuche, weil ich finde, dass dieser Wein Qualitäten hat, dann hat er diese Qualitäten heute und er hat sie vielleicht gestern gehabt und er wird sie dann auch morgen haben. Hm. Und das ist etwas, was sozusagen gegen eine allgemeine permanente Veränderung gerichtet ist. Das ist etwas, was wir, glaube ich, hier auch mehr oder weniger doch haben auch durchhalten können, dass das typische Vinumweine sind, die eben sich nicht einfach in Wohlgefallen nur auflösen und sich vor dem Trinker hinwerfen und sagen, hier bin ich, trink mich, sondern die entdeckt werden wollen, einen gewissen Widerstand leisten gegenüber sozusagen einer allzu einfachen Konsumption. Ja.
Und diese Weine zu verkaufen, das ist mit Sicherheit ein Leitfaden in diesem Geschäft, das wird es auch so bleiben.
Sagt Katharina D'Aprile von der Goltz. Sie übernimmt am 1. Februar die vor 33 Jahren von Andreas Schichel gegründete traditionsreiche Weinhandlung Vinum in der Dankemannstraße in Berlin. Und wenn Sie hin und wieder dort einen Mann mit Schürze und der Aufschrift Factotum sehen, dann ist das Andreas Schichel, denn so ganz und gar vom Weingeschäft wird er auch künftig nicht lassen. Am nächsten Dienstag, am 24. Januar, vor 300 Jahren, wurde Friedrich II. Geboren. Und das wird in Potsdam, Rheinsberg und anderen Orten Brandenburgs eifrig gefeiert. Mit Ausstellungen, neuen Büchern, Diskussionen, Devotionalien, einem Musical, Theaterstücken, Konzerten und natürlich auch mit im weitesten Sinne kulinarischem. Mein Kollege Justus Wilhelm hat sich für aufgegabelt auf die Suche nach Friedrich dem Feinschmecker gemacht und zunächst bei Frank Seelbinder nachgefragt.
Friedrich war ein großer Genießer, der gegessen hat vom Feinsten, sehr opulent. Selbst 8 Tage vor seinem Tod hat er also noch ein 11-Gänge-Menü verspeist, was entgegen dem Rat seiner Ärzte sehr stark gewürzt war.
Die Vorliebe Friedrichs II. Für scharfe Speisen war schon zu seinen Lebzeiten legendär. Der König schloss die Tafel mit einem ganzen Teller von einer Aalpastete, die so weiß und würzig war, dass es schien, sie sei in der Hölle gebacken. So erinnert sich der französische Hofschreiber des Königs. Für Frank Seelbinder, Verkaufsleiter des Museumsshops im Schloss Sanssouci, ist Friedrichs Vorliebe für Scharfes vor allem eines: Verkaufsargument.
Friedrich war der Meinung, dass starke Gewürze tun dem Körper gut, regen den Kreislauf an. So hat er also viele Speisen stark gewürzt mit Pfeffer, mit Senf, mit Kardamom. Und wir haben zum Beispiel einen Kaffee im Angebot, der mit Pfeffer versetzt ist. Und das ist ein richtiges Geschmackerlebnis dann. Ja.
Wem der zu feurig ist, der kann ja Friedrich Mineralwasser hinterher trinken. Die Rheinsberger Preußenquelle hat für das Jubiläumsjahr eine Sonderedition herausgebracht. Sogar mit offiziellem Friedrich-Signier der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Friedrich 300, still oder sprudelnd. Ein Faksimile des berühmten Friedrich-Axioms, wonach ein jeder nach seiner Fasson selig werden soll, ist auch noch drauf. Verkauft wird, wo Friedrich drin oder besser, wo Friedrich drauf ist. Egal ob Rheinsberg, Pfeffer oder Kirschen.
Friedrich liebte Kirschen Und so haben wir zum Beispiel Produktserien Kirschensekt. Friedrich war da sehr dekadent, indem er also da dann eben viel Geld dafür auch ausgegeben hat. Kirschen, Melonen, Erdbeeren.
Gestern wurden für allein 180 Taler Kirschen gegessen. So schrieb es Friedrich 1751 an seinen Geheimkämmerer Fredersdorf. Neben Obstsekt verkauft der Shop in Sanssouci Mandeltraum à la Friedrich, Friedrich-Weine, Champagnerkugeln und den pfeffrigen Kaffee. Friedrich als Connoisseur und leidenschaftlicher Gourmet, das kommt an. So kann man im Restaurant Drachenhaus an der Orangerie ein höfisches Festmahl erleben. Historisch nicht ganz korrekt, erklärt die Küchenchefin Veronika Dietrich.
Zu Friedrichs Zeiten wurden umfangreichere Speisen aufgetischt, die heute für uns nicht mehr zugänglich sind. Zum Beispiel, wir können heute keine Schwäne mehr auf den Tisch bringen, die getrüffelt und gefüllt wurden. Keine Schnepfen, keine Lerchen, Krammetz, Vögel, Haselhühner. Das sind so wenige Beispiele, die es heute leider für uns nicht mehr gibt. Aber auch der König hat aus allen Herren Länder Tiere sich anliefern lassen, sei es Hummer, Trüffel, man kannte früher alles. Und aus diesem reichen Repertoire bedienen wir uns heute und kochen historisch. Das macht richtig viel Spaß, nach alten Rezepten zu kochen. Und ich denke, wir werden unsere Gäste hochzufriedenstellen.
Tatsächlich geht es im Drachenhaus mehr um Spaß als um historische Genauigkeit. Man kann mit einem Friedrich-II-Double über die kulinarischen Vorlieben des Herrschers diskutieren und ein Friedrich-Kochbuch kaufen. Aufrichtigen Preußenliebhabern mag das zu sehr nach Disneyland schmecken. Aber eine Vorstellung von dem, was am Hofe Friedrichs auf den Tisch kam, bekommt man dort.
Auf den Tisch wird das historische Menü kommen, eine Sellerie-Apfelsuppe als Gang 1. Danach servieren wir das Königslieblingsspeise aus dem Jahr 1773, ein Laktuckensalat, ist der Begriff für einen Kopfsalat mit Sardellen, Oliven und Kapern. In den Hauptgängen haben wir zwei vorbereitet. Der erste wäre ein Röllchen vom Spanferkel, das wurde ihm 1741 kredenzt, mit einer Schinkenkräuterfüllung auf Rahmsauerkohl. Den aß er 1770 das erste Mal an Erdapfelmus. Im Hauptgang 2 serviere ich ein getrüffeltes Kapaunenbrüstchen gebraten auf gebutterten Erbskompott und Polenta-Schnittchen. Und ganz zum Schluss seine Lieblingsfrucht als Duett von der Edelmorelle.
Fehlen eigentlich nur noch die Kartoffeln. Dankbaren Untertanen gilt Friedrich der Große schließlich als Mentor dieser erfolgreichsten Knolle aller Zeiten. Bis heute dekorieren Kartoffelfreunde das Grab des Königs mit, ja was wohl, Kartoffeln. Für Küchenchefin Veronika Dietrich ist das aber kein Grund, nicht auch deutlich exquisitere Beilagen auf den Tisch zu bringen.
Man verarbeitet schon ganz gerne die Beilagen, die Friedrich gemocht hat. Das war nicht nur die Kartoffel, die er selber zu uns gebracht hat, sondern das war auch Polenta, einer seiner Leibspeisen. Und das Polenta-Schnittchen im zweiten Hauptgang gehört definitiv zu seinen absoluten Lieblingsbeilagen, Polenta.
Kartoffelkönig oder doch Polenta-König? Antonia Humm ist Kuratorin der Ausstellung König und Kartoffel, die im Juli im Haus der Brandenburg-Preußischen Geschichte beginnt.
Wir wissen ja aus den Küchenzetteln, die überliefert sind, was Friedrich der Große gegessen hat. Und auf den Küchenzetteln findet sich keine Kartoffel. Allerdings finden sich dort andere Gemüsearten. Er hat zum Beispiel Kohl gegessen.
Woher schreibt sich denn dieser Mythos, dass Friedrich letztendlich der Erfinder der Kartoffel in Preußen ist?
Also ich denke, das wird sicherlich seinen Grund darin haben, dass er sich durch Anordnungen darum gekümmert hat, dass die Kartoffel verbreitet wurde in seinem Herrschaftsgebiet, aber auch vielleicht durch die große Bedeutung, die die Kartoffel in Preußen hinterher sowieso hatte.
Das Schöne an Friedrich dem Großen ist, dass jeder sich mit ihm an irgendeiner Stelle identifizieren kann. So ist das eben mit guten Helden, Kriegsherr und Philosoph, märkische Bodenständigkeit und höfische Opulenz, Kohl und Aalpastete. Bei Friedrich passt das zusammen. So ist im Jubiläumsjahr auch kulinarisch für wirklich alle etwas dabei. Für alle? Ja, für alle.
Wir sind jetzt gerade dabei, zum Beispiel einen Hundenapf zu entwickeln. Dieser Hundenapf wird also dann mit typischen Motiven von Friedrich dem Großen versehen sein. Und das wird eine ganz, ganz schicke Sache dann auch.
Und auch der Hundenapf gehört zum kulinarischen Friedrich, weshalb denn auch nicht. Friedrich als Feinschmecker, eine Spurensuche im Friedrich 300 Jubiläumsjahr. Weitere Informationen zur Sendung finden Sie wie immer auf unserer Internetseite inforadio.de. Justus Wilhelm und Rainer Veit sagen danke fürs Zuhören und nicht vergessen, essen Sie gut und kochen Sie gut für sich und für andere. Aufgegabelt wird wieder nächste Woche.